Herzlich willkommen zur Sonderfolge zum Jahresende. Heute spricht Tim Heedkemper mit der legendären Elektrotechnikband Interferenzo Calzone über ihren Werdegang, ihre Erlebnisse und natürlich über Musik. Damit verabschieden wir uns aus 2025 und wünschen einen guten Rutsch ins nächste Jahr.
Herzlich willkommen zur Weihnachtssonderfolge von Current Affairs. Heute geht's nicht nur um Elektrotechnik, sondern auch um Musik. Und dazu haben wir uns kompetente Gäste eingeladen, nämlich die legendäre E-Technik-Band Interferenzo Calzone. In der Orientierungswoche habt ihr in der Fachschaft vielleicht schon ihren vermutlich berühmtesten Song, die Ode an die E-Techniker, gehört. Was es sonst noch alles über die Songs und über Interferenzo Calzone zu wissen gibt, das werdet ihr in dieser Folge erfahren. Ich freue mich, dass ihr heute so zahlreich da seid. Und möchtet ihr vielleicht einmal selbst kurz Hallo sagen und euch vorstellen?
Hallo.
Hallo. Ja, wir freuen uns auch, dass wir hier sind. Also ich bin der TomTom, der Trommelschlumpf von Interferenzo Calzone.
Ja, Heiko, der kleine Mann.
Welche Rolle hast du in der Band übernommen?
Das weiß ich bis heute nicht so ganz genau. Nein, ich spiele Gitarre und gelegentlich versuche ich mich am Gesang.
Genau, ich bin der Eulenmann und ich bin der für den Bass zuständig.
Genau, und dann habt ihr ja noch zwei Mitglieder mehr, die heute nicht da sein können. Ne?
Genau. Wer war das? Eigentlich wollte der Achim auch noch kommen. Der bedient sonst immer den Schellenkranz und ist verantwortlich für sehr, sehr viele unserer lustigen Texte. Aber der hat sich gestern mit Reizhusten irgendwie verabschiedet. Da haben wir gedacht, das wollen wir nicht im Podcast haben. Das will ja keiner hören. Ja. Und der Horst, der ist in Urlaub.
Ja, wann habt ihr euch denn überhaupt gegründet? Wann ging das Ganze los?
Ich glaube, 99 hätten wir gesagt.
Genau. So spät, echt?
Ja,
auf der Webseite steht 99.
Ich glaube, das steht da. Die Story ist tatsächlich, Achim und ich hatten uns damals in der Fachschaft immer so ein bisschen engagiert für die O-Phasen und da vor allen Dingen für das O-Phasen-Seminar, sprich wo also dann die Teamer für die O-Phase ausgebildet werden. Da sind wir mal mitgefahren und haben da gekocht, unsere legendäre Pilzpfanne zubereitet und so ein Quatsch.
Wo hinter alle tot waren?
nein, die waren überlebt.
Nein, gut. Nein, das war eine andere Veranstaltung. Und dann sollte es hinterher nach der O-Phase eine Dankeschön-Party für die Teamer geben. Und da haben wir eine Location gesucht und Achim hat damals in der Girolstraße in so einem furchtbaren Altbau gewohnt und da gab es unten so einen Keller und dann haben wir gesagt, dann gehen wir in den Keller unten rein und machen dann da die schöne Party. Und irgendwie kam er dann so auf die Idee, irgendwie wäre doch Live-Musik eine coole Sache. Und dann gesagt, ja, ich auch. Ich war damals schon in der Band und habe da Bass gespielt und dann auch ein bisschen gesungen. Und dann wussten wir, Heiko und Achim und ich, wir sind ein Semester. Heiko hatte erzählt, dass er selber auch eine Band in Lüttgenade.
Ja, oder, ja, im Kreis Holzminden, genau. Vielleicht weiß man auch
weit,
nicht, was
Holzminden ist. Weit weg draußen, ja. Dass er da auch eine Band hat und dementsprechend auch Gitarre spielt. Und dann gab's noch den Drüsenmann, von dem wir auch wussten, dass er Gitarre spielt, und dann fehlte uns noch ein Schlagzeuger, und dann hat irgendeiner gedacht, da gibt's doch in der Fachschaft gibt's doch noch so einen Trommelheini, ne, mit so wirren, dürren Haaren, aber der ist auch immer ganz lustig, der stand da auch.
Genau, und jetzt kann ich mal kurz erzählen, wie ich das erlebt habe. Den Achim kenne ich halt auch aus der Fachschaft, und da sagt der Achim zu mir, hey TomTom, ich habe eine coole Idee, wir machen eine Band. Aha, okay. Und dann hat er mir sein erstes Stück vorgesungen und sagte, ich habe auch schon einen Text. Im Wagen vor mir fährt ein Höxteraner, er könnte Gas geben, doch er tritt immer daneben und so. Ja, habe ich gedacht, okay, das ist wahrscheinlich nicht ernst zu nehmen, was er sagt. Auf jeden Fall hat er immer gesagt, wir machen jetzt nächste Woche mal eine Probe. Bei mir in der Geroldstraße im Keller, bringen Sticks mit, Schlagzeug und alles haben wir organisiert. Und ich habe bis zuletzt nicht dran gedacht. Und dann dachte er, und, hast du deine Sticks mit? Sonst musst du mit Kochlöffeln spielen. Und ich musste mit Kochlöffeln spielen bei unserem ersten Probeeinsatz, bis die Nachbarin die Polizei rufen wollte, weil es doch etwas so laut war.
Also das war das Problem. Also ich hab natürlich Zeug rangefahren, ich habe besorgt, ich habe eine PA besorgt. Die Boxen, die waren so dick, da hätte es auch eine Turnhalle mit beschallen können, problemlos. Und das war in so einem kleinen Wäschekeller irgendwie schon ein bisschen übertrieben, aber die Anlage hatte ich halt und mein Bruder spielt Schlagzeug, dann habe ich das Schlagzeug mitgebracht und ja, den Bass und Krams und dann Gitarrenamps von meinen anderen Brüdern, glaube ich, auch noch besorgt. Ich weiß gar nicht, oder ob du mit deinen eigenen, hast du die Schrankwand da schon gehabt? Keine
Ahnung. Ich habe die schon gehabt, aber die waren nicht hier in Paderborn.
Ich weiß nicht,
was. Ich glaube, ich habe mir da so ein Ding zusammengeliehen. Irgendwie.
Ja, auch sowas, keine Ahnung. Und dann den ganzen Kram, also wahrscheinlich haben wir 2 Stunden gebraucht, um den ganzen Kram in den Keller unten reinzuschlören und aufbauen und Mikro und Gedönse und alles anschließen, fertig. Und dann kamen die Jungs zusammen und moin hier, da, das ist der TomTom und hier, das ist der Drüsenmann. Lass uns mal, was können wir denn machen? Smoke on the Water. Komm, wir probieren mal Smoke on the Water. Kennen wir ja alle.
Das haben wir auch genau einmal gespielt.
Und dann ging das los und das ging dermaßen ab. Das war so geil, das hat so Spaß gemacht. Aber nach 2 Minuten klopfte irgendjemand von draußen an das Kellerfenster dran. Wenn hier nicht sofort Ruhe ist, dann rufe ich die Polizei. Und offensichtlich muss es also auch draußen sehr, sehr gut zu hören gewesen sein.
Am zweiten Klopfen war es dann tatsächlich ein uniformierter Mitbürger.
Was?
Das, ja, das er hat uns, ja, und hat uns gebeten, doch ja, das zu lassen.
Genau, und da war das dann mit dem Spielen wieder vorbei. Und wir waren alle sehr frustriert, weil diese 2 Minuten einfach so großartig waren. Das hat so einen Spaß gemacht. Und dann haben wir alle gesagt irgendwie, das kann es jetzt nicht gewesen sein, dass wir irgendwie, wir haben gemerkt, dass das so gut funktioniert, dass das so einen Spaß macht. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir das einfach im Pfarrzentrum in Wever, weil wir da mit meiner anderen Band auch öfter mal geprobt haben. Das heißt, die Anlage stand da, Schlagzeug stand da. Das war also leicht, das Zeug gerade eben von dem einen Raum in den anderen rüber zu schlören, aufbauen und dann da zu spielen. Und dann haben wir da, einmal einen Abend Musik gemacht und auch eben gemerkt, das funktioniert total gut, das macht einen irren Spaß. Wir haben, glaube ich, noch 2 oder 3 Mal geprobt und dann hatten wir den ersten Auftritt als Vorband auf einer
Tune-One-Party
oder sowas. Ne?
Ja, das war die, und die erste, im Keller.
Die Tune-One-Party, genau. Ja,
Im Treff
hieß Treff? Das.
Im genau. Treff,
da okay. Mensa-Gebäude unten.
Das kennt heute keiner mehr.
Nee, das gibt's nicht mehr. Auch die Two-in-One-Partys gibt's ja leider nicht mehr. Das waren früher Partys mit der Fachschaft Lehramt zusammen, ne?
Primarstufe.
Mit den Primimäusen.
Genau. Mit den Primimäusen, genau. Und die hatten ja traditionell ja Frauenüberschuss und die E-Techniker traditionell Männerüberschuss und das passte hervorragend zusammen. So haben wir ja auch tatsächlich die ein oder andere Ehe auch hier in der Band so dann auch gestiftet. Nicht immer nachhaltig, ja, es ist so, aber naja.
Ja, so war das genau. Und dann haben wir uns so durch die Uni-Partys gespielt. Also hauptsächlich die E-Techniker-Partys, auf der Britzel-Party genau, haben wir
Britzel-Party gespielt. Und dann gab es Fachbereichsparty.
Genau.
Und dann gab es Cottbus.
Fakultätsparty und ja, dann...
Und dann sind dann wir
ging
auch
das weiter, genau. Dann haben wir mal ein bisschen geguckt, wo könnte man vielleicht noch so spielen irgendwie. Und da gab es dann Kabarett-Festival in Cottbus, wo wir mal hin sind.
München, Uni-Festival
München. Waren wir auf dem...
Ja, da sind wir tatsächlich eingeladen worden.
In ja, München. Stimmt. Da haben wir mit Juli zusammen auf einem Festival gespielt.
Ja, genau.
Also tatsächlich 9 Monate, bevor die groß wurden.
Ja. Genau. Ja gut, bloß zu sagen, 24 Stunden später haben die auf der gleichen Bühne gespielt. Aber egal, das ist jetzt ein kleines Nebendetail. Nein, das war wohl so, dass die uns auf der Bundesfachschaftentagung, gab es ein Social Event damals im Grünen Frosch.
Grünen Frosch, ja,
im Keller. Und da haben wir abends da gespielt und dann haben ungefähr alle aus ganz Deutschland, die Fachschaftsvertreter, die dort waren, haben eine CD handsigniert von uns mitgenommen. Und dann hat sich das wahrscheinlich irgendwie verbreitet. Und so kam es, dass die Münchner uns irgendwann tatsächlich einluden nach München zum Tunix-Konzert am Hauptcampus in München.
Tunix, das gar nichts, da waren wir
genau,
bei.
Genau, wir waren bei
Tunix an der TU und das gar nichts in Garching.
In so Garching.
Ah, okay, da kommen die Namen her.
Da kommen die Namen her, genau. Ja. Große Festival, das war tatsächlich eine Woche, beide Festivals waren jeweils eine Woche lang. Und ich weiß noch, wie wir da hingefahren sind. Wir haben extra Bulli gemietet und ich glaube, die haben auch alles bezahlt, den kompletten Spesen, alles. Ja. Und eine Wegbeschreibung, damals gab es noch keine Navis tatsächlich, ist mir hinterher aufgefallen. Man sprach mich 1-2 Jahre später darauf an, ob ich ein neues Gewerbe gemacht hätte, weil es dann die Firma TomTom gab. Und dann dachte ich, nee, was wollt ihr denn? Nur so, by the way, deswegen habe ich überlegt, warum haben wir eigentlich kein Navi benutzt, weil es keine gab. Also sind wir mit einer Wegbeschreibung von denen nach München gefahren und das war wirklich mitten in München, glaube ich, mehr oder weniger. Und dann hieß es irgendwo, ja, in so eine Parkanlage fahren und dann da irgendwo abstellen, dann seid ihr am Backstage an der Bühne. Und es war schon relativ abends. Wir kommen da also hin und hier ist auch keine Bühne, weit und breit waren über gut gewachsene Bäume und so weiter und irgendwie ein paar Meter gegangen, da kamen uns 2 Mädels entgegen. Ja, hallo, ihr müsst Interferenzo Calzone aus Paderborn sein. Wir erstmal baff, Kinnlade klapp runter. Wir sind eure persönlichen Bandbetreuerinnen.
Okay, nicht schlecht. Ja,
dann klappte die Kinnlade noch weiter runter.
So. Meine klappte hoch. Ja, also. Nein, natürlich auch runter. Das war ganz
fein. Naja. Da waren wir schon sehr erstaunt, genau. Mhm. Das war durchaus sehr lustig.
Das war sehr lustig.
Und dann haben die
Abend vorher, da gab's, am nächsten Tag mussten wir ja spielen und da gab's irgendwie, ich weiß gar nicht, 4000 Liter Fass Hefeweizen oder irgend so.
Das war ein Tankwagen, also etwas, womit heute, also wo man so diese Aral-Autos sieht, die ja irgendwie 20.000 Liter Diesel durch die Gegend fahren. Und dieser Tankwagen war voll mit Bier. Mhm. Das war halt München und das war wahrscheinlich das normal da.
Ja, die haben wahrscheinlich nichts Kleineres.
Ja, genau, das war sehr
witzig. Doch, war sehr lustig an dem Abend.
Ansonsten zu dem Konzert, das muss man auch noch erzählen, das war sehr schön. Wir haben nämlich nachmittags gespielt. Diese kompletten E-Techniker waren quasi da. Wir hatten da 30, 40 Leute Minimum, die volles Pfund alle Texte mitgesungen haben. Das war echt beeindruckend.
Das war wirklich.
Wir kannten keinen von denen, aber die kannten alle uns offensichtlich. Das war sehr legendär. Und alle anderen waren mit etwa 50, 60 Meter Abstand, saßen die draußen auf so Festzeltgarnituren und aßen zur guten Mittagszeit von ihrem Mensa.
Ja, da war nämlich direkt die Mensa nebenan. Und dann gingen halt Mittagessen und saßen da und waren
mit ihren Tabletts, ne, von ihren Mensa-Tabletts aßen und haben kopfschüttelnd zugeguckt, wie diese Schar der E-Techniker lauthals, gröhlend und tanzend dabei zu unseren Texten, die natürlich auch jeder verstanden hat und wo sich jeder dachte, was sind denn das für Texte, abgefeiert haben. Das war wahrscheinlich für die, die da als Beobachter saßen, muss das unglaublich gewesen sein. Was geht denn hier ab? Das war sehr schön. Wir, CDs konnten wir allerdings keine verkaufen. Die hatten alle schon eine.
Ja. War ich noch eins beschäftigt, wie ich jetzt noch sein. Du hast eben gesagt, dass wir signierte CDs verschenkt haben im Grünen Frosch.
Ich weiß gar nicht.
Arbeiten die Leute heute noch? Die müssen ja Millionen wert sein.
Ja, den CDs ist sowieso cool. Also die haben wir ja damals selbst gebaut. Oh ja. Also man hätte ja auch irgendwie ein Glasmaster produzieren lassen können und dann selber was drucken können, aber wir wussten ja überhaupt gar nicht, ob irgendjemand diese Dinge haben will. Und wenn du sowas pressen lassen willst, dann musst du eine Mindestabnahme von damals sicherlich 300 Stück oder sowas machen für so eine Kleinserie irgendwie oder 500. Dann haben wir gesagt, nee, wer soll das denn bezahlen? Alles arme Studis hier, haben ja kein Geld. Kann man nicht irgendwie so viel Geld investieren für was, wo man überhaupt nicht weiß, ob man das wiederkriegt. Also haben wir das halt auf die billige Art und Weise gemacht. Das heißt, einen Stapel CD-Rohlinge und dann damit in Informatik Star Wars Poolraum rein, weil die Rechner hatten gerade erstmalig alle CD-Brenner da drin und liefen unter Linux. Das heißt, man konnte da also sich remote auf so ein Ding anmelden und dann da eben remote CD brennen. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Tag vorher irgendwie Skript geschrieben, was die ganzen Dateien überall auf die Rechner schon mal draufpackt, dass die dann zum Brennen nicht erst noch übers Netz müssen. Und dann waren die da und dann haben wir uns in den Pool reingesetzt und dann von Rechner zu Rechner, die waren ja alle belegt, da saßen ja Leute dran und haben gearbeitet. Immer nur gefragt, brauchst du deinen Brenner hier? Nö, brauche ich nicht. Wieso? Ist klar, dann nehmen wir den und dann haben wir da unsere CDs gebrannt. Haben wir, ja, eine Nacht oder einen Abend irgendwie drin gehockt und dann da so 100 CDs oder sowas gebrannt. Anschließend dann gab es von Zweckform oder so, gab es irgendwie so runde CD-Labels, die man bedrucken konnte und dann aufkleben konnte, die dann alle entsprechend da drauf gepackt und normal im Copyshop, glaube ich, irgendwie, da haben wir die Cover dann irgendwie gedruckt, die ich vorher mit Corel Draw irgendwie designt hatte und dann von ausgedruckt
Druck,
und
alles noch keiner, das
ausgeschnibbelt und alles dann da rein und so eben die erste Charge an CDs produziert. Und wir haben selbst produziert, eine genaue Zahl habe ich nicht mehr im Kopf, weil wir irgendwann auch noch einige nachgebrannt haben. Ich schätze mal, sowas wie 200 Stück werden wir davon gemacht haben. Vielleicht ein paar mehr oder so. Wir haben ja hinterher noch ein Doppelalbum gemacht. Ne? Ja, Doppel-Live, natürlich.
Ne? Rock gegen oder von
ja,
unten.
Ja, genau. Ne? Ja, über den Titel wollen wir nicht sprechen. Das ist ein doppelter Gag, der komplett dahin losging.
Ich wollte mal
aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es deutschlandweit definitiv deutlich mehr Schwarzbrennungen von diesen CDs noch gibt, als es eigentlich Originale gibt, weil jeder, die halt immer, oh, ich hab was Geiles hier, komm, gib das weiter.
Ja, wir haben ja irgendwann tatsächlich eine E-Mail bekommen von jemanden, der uns gegoogelt hat, von irgendeiner anderen Uni oder FH, wir wissen es gar nicht mehr ganz genau, und der schrieb uns an mit den Worten, ihr müsst euch mal nach oben googeln. Und wir, was will der? Ja, wenn man euer Lied sucht, dann findet man irgendwelche Treffer irgendwo und man muss ganz lange recherchieren, bis man rausfindet, wo kommt ihr eigentlich her, wer ist denn eigentlich der Urheber von dem Ganzen und dann findet man eure Webseite irgendwie. Ihr müsst da mal was dran tun, dass ihr immer ein bisschen nach oben kommt. Und dann haben wir spaßeshalber auch mal gedacht, so ein bisschen Ego-Surfing, so nach dem Motto, gehen wir mal ein. Und siehe da, das war wirklich erschreckend. Das waren schon mal 3, 4 gute Seiten. Ich glaube, mittlerweile sind es noch weit mehr mit Treffern wirklich in ganz Deutschland, in Mannheim, München, Nürnberg, Frankfurt, Flensburg und in Wien mittlerweile auch. Also es ist nicht nur Deutschland, sondern deutschsprachiges Europa. Es ist wirklich erschreckend.
Und das ohne Marketing.
Das komplett ohne Marketing.
Genau. Null Invest.
Null Invest.
Nein. Meine, gut, die Homepage, klar, die habe ich noch handgeklöppelt mit dem VI HTML geschrieben. Ja.
So sieht's auch im Moment noch aus.
Also. Ja.
Die gibt's tatsächlich, sie sieht auf jeden Fall noch authentisch aus.
Also auch noch echt, ist also noch quasi fast unverändert. Ich hatte jetzt, irgendwer hatte gesagt, dass das Forum, was ich da irgendwo mal dazu gelinkt hatte, dass das nicht mehr funktioniert. Da habe ich einfach still und klammheimlich jetzt den Menüeintrag rausgenommen, dass das nicht mehr angezeigt wird. Das ist ja doch unangenehm, wenn man was verlinkt, was es gar nicht mehr gibt. Aber ja, so sahen Homepages vor 30 Jahren aus.
Ja, das ist hervorragend, ja, genau. Ja, so kam das auf jeden Fall. Also das war schon interessant. Und was ich jetzt, ich habe heute nochmal geguckt, zufällig. Unser erster Gitarrist, der Drüse, ist ja mittlerweile Professor tatsächlich in Rostock. Ne? Rostock-Warnemünde irgendwie an der TU.
Institutsleiter, habe ich gesehen.
Bitte?
Institutsleiter sogar.
Dr. Christian Haubelt.
Genau.
Also Verbindung bis nach ganz oben.
Sozusagen, genau. Und das war sehr lustig, weil der erzählte uns mal, dass, ich glaube, da deinem 40. Geburtstag war es, erzählte uns mal, dass er fängt bei der Universität, hat den Ruf bekommen nach Rostock und fängt dort an. Und der Kollege, der ihn dort so ein bisschen einführen sollte, sagte, hey, Professor Haubelt hier und ich zeige Ihnen das mal alles und so. Und dann sagte irgendwann so zwischendurch, kennen Sie eigentlich das E-Techniker-Lied? Und ja, Drüse natürlich sehr vorsichtig und etwas zurückhaltend. Kommt drauf an, was meinen Sie denn? Und ich spiele Ihnen das mal vor, Moment. Und er setzte sich an den Rechner und googelte und traf irgendeine Seite und spielte das ab. Und man hörte die berühmte, verstimmte Gitarre. Ich freue mich, dass ich E-Techniker bin, auch wenn die Gitarre verstimmt ist. Sie war wirklich extrem verstimmt bei dem
Konzert. In der Tat. Ich freue mich, dass ich E-Techniker bin. Denn E-Techniker sein ist fein, auch wenn die Gitarre verstummt ist. Ich rechne alle Lösungsansätze aus und setze alles richtig ein.
Auf jeden Fall, dann druckst du so ein bisschen rum und sagte, ja doch, das kenne ich sehr gut, da habe ich Gitarre mitgespielt. Was? Das gibt's doch gar nicht, das ist ja der Hammer, das muss ich gleich erstmal allen erzählen. Und dann ein bisschen später sind sie gemeinsam zum Mittag gegangen, also in die Mensa. Und gehen da in die Mensa und jedem, den sie getroffen haben, erzählte dieser Professor, ein Kollege, ja, das ist der Professor, Dr. Ingenieur Christian Haubelt und der ist übrigens Gitarrist bei der berühmten E-Techniker-Band. Wissen wir schon, haben wir schon längst gegoogelt. Das fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Absolut, ja.
Und heute ist es mir wieder aufgefallen, tatsächlich, es war auch irgendwie ein großes Forum, jemand stellte dort, ich glaube, es war ein YouTube-Channel sogar, hat da das E-Techniker-Lied mit einem bisschen paar Formeln, die er damit grafisch draufgepackt hat, weil ein Video gibt es ja von uns nicht. Ja.
Aber Gott sei Dank.
Auf jeden Fall dieses Video, das war, habe ich abgespielt und da war halt unser Song zu hören mit der verstimmten Gitarre. Und dann habe ich mal gelesen, was die Kommentare dazu sind. Und da war unter anderem einer dabei, der schrieb, das ist heute mein Professor. Der Gitarrist ist heute mein Professor. Da wusste ich, ja genau, der wird wohl in Rostock studiert haben. Und andere schrieben auch, dass wir keinen Takt halten können und keine Töne können. Das fand ich ein bisschen fies. Aber ja, uns wurde oft auch gesagt.
War das je unser Anspruch?
Nee, das ist richtig. Und Achim erzählte mal, dass einer aus einer bekannten Band, für die wir, glaube ich, auch mal Vorband gemacht hatten. Ich weiß nicht, ob es beim ersten Konzert bei der Tune One Party war, die sagten hinterher zu uns, sag mal, wie macht ihr das eigentlich? Was denn? Ja, dieser professionelle Dilettantismus.
Wie meinst du das? Wie ihr das so macht, dass ihr so tut, als würdet ihr gar nichts können. Und ich so,
ja, so war das, genau. Also wir haben also tatsächlich für keines dieser ganzen Konzerte haben wir mehr als 5-mal geprobt. Also es waren meistens, weil Horst immer keine Zeit hat zum Beispiel, oder auch Drüse sagt, nö, hab ich keine Zeit für. Also 4-mal geprobt, 5-mal und da musste das irgendwie gehen. Ne?
Der Spaß stand im Vordergrund.
Definitiv.
Ja, was war denn sonst euer Konzept für die Songs, die ihr geschrieben habt? Wie seid ihr da vorgegangen? Und was habt ihr überhaupt für Songs gemacht?
Eigentlich gab's gar nichts. Also wir haben die Songs selber geschrieben. In den anderen Bands, wo ich gespielt habe, haben wir das mal gemacht. Das war nicht mal Einkomposition, sondern es musste natürlich aufgrund der geringen Probezeit relativ einfach sein. Also bestehendes Lied gut. Ähnlich wie, ich weiß nicht, wer JBO kennt, die machen das teilweise ähnlich. Dann mit sehr lustigen Texten versehen, möglichst Lieder, die auch jeder kennt, die auch jeder mitsingen kann, nicht irgendwelche super speziellen Sachen aus irgendwelchen Genres. Ja, und so ist das gekommen. Und das war eigentlich mal Zufall. Durch irgendwelche blöden Unterhaltungen, durch irgendwelche Versprecher passte das plötzlich auf irgendeinen Refrain. Dann hat man sich totgelacht und hat gesagt, oh, das klingt geil, das machen wir jetzt. Komm, lass mal anhören, ob wir das gespielt kriegen. Das war sehr viel Zufall. Oder halt auch, wenn jemand eine besondere Idee hat, das hat man ja manchmal, sitzt abends auf dem Sofa oder wacht morgens auf und dann hat das so Ding-Dong im Kopf und dann schnell geschrieben, lass mal den und den Song machen. Geile Idee. Also ein Beispiel war, das war so eine super spontane Idee, wir haben mal kurz vor Weihnachten in einer Pintula gespielt, also in einer Pinte unten, und haben dann einfach mal geguckt, welches Versmaß der Weihnachtslieder auf welches Lied passt. Und dann haben wir das einfach gemacht. Dann haben wir einfach Weihnachts, wie Stille Nacht, Heilige Nacht auf, ich glaube, Living on a Prayer, weiß ich gar nicht mehr, ja, genau.
Bon Jovi,
ne? Auf irgendein Bon Jovi-Lied, einfach draufgepackt und gemacht. Also auch ohne großartige Probe. Es wurde festgestellt, es passt. Es ist 4/4 und es ist auch genauso lang, wie das muss. Und dann haben wir es einfach getan. Also. Wie gesagt, der Spaß stand im Vordergrund. Wir hatten nie den Anspruch, irgendwie besonders virtuose Gitarrensoli oder Schlagzeugsoli oder sowas zu spielen. Es musste Spaß machen. Das war das Wichtigste.
Das können wir ja auch gar nicht, was du gerade sagst. Wir sind, wie gesagt, professionell dilettantisch.
Ja, genau. Aber wir haben halt trifft nicht auf alle zu. Also
so schlecht
für Horst auch. Muss ich da definitiv eine Bresche schlagen. Das war ja genau, als der Drüsenmann eben sagte, hier, ich gehe weg. Der war damals, hatte
Erlangen,
Diplomgedönse, ne? Und promoviert eben bei Professor Teich, die Älteren erinnern sich. Der ist dann eben nach Erlangen gegangen und dann ist er da mitgegangen, hat dann da promoviert und habilitiert und dann da eben den Ruf nach Rostock gekriegt. Und als dann klar war, er geht nach Erlangen, haben wir gedacht, okay, was machen wir mit der Band? Da geht halt irgendwo jetzt ein wichtiger Gitarrist weg, nur zu viert können wir eigentlich nicht weitermachen. Und dann fiel jemand Gott sei Dank ein, da ist doch irgendwo, nicht direkt in unserem Semester, sondern irgendwo ein, zwei Semester drüber oder drunter, weiß ich nicht genau, war eben noch einer, der Gitarre spielt, der Horst. Und der hat sich tatsächlich sein Studium durch Gitarrespielen finanziert. Das heißt, der hat immer in irgendwelchen Top-40-Bands oder sonst wie eben gespielt und ja, sich damit wirklich sein Studium finanziert. Und das heißt, der hatte richtig was drauf. Der hat seine Gitarre in die Hand genommen und sagt, komm, wir machen mal, irgendwann mal aus Spaß. Also der weiß ich nicht, bei einer Probe, man steht da so rum, was machen wir jetzt? Und dann, der machte nur einen Riff und sagt, ey, das klingt wie Heroes del Silencio. Lass mal gerade machen hier, Entre dos Sierras. Ja klar. Und dann hat er angefangen, macht er kurz sein Delay auf seinem Effektgerät an und dann spielt er das Ding runter und du denkst, du sitzt gerade, du hast eine CD angemacht. Das läuft einfach so, Wahnsinn. Und das hat immer so einen Spaß gemacht, weil Horst, glaube ich, schon wirklich diesen Qualitätsanspruch hatte, wir spielen das so, wie das eben in echt eigentlich klingt, und so lief das dann auch hinterher, so klangen dann unsere Songs. Ne?
Ja, das teilweise. Hat er,
das ja, hat er, teilweise natürlich. Teilweise. Ja, du hast dich redlich bemüht.
Ja. Es zu kompensieren, ich auch.
Ja, genau.
Der Trommelschuh fand es auch öfter kompensiert.
Ja, ja.
Indem er viele Dinge einfach doppelt so schnell gespielt hat, wie sie sein sollten.
Richtig.
Aber nicht durchgängig. Vorhin.
Nicht durchgängig, am Anfang ein bisschen schneller und dann hinterher.
Ja, sonst wäre es ja auch langweilig.
Ja, denke ich auch. Also Tempo ist auch eine wichtige Dynamik.
Ja, genau.
Das, aber man muss dazu sagen, Christian Howelt als erster Gitarrist war auch sehr professionell. Die sind mit einer Band, die damals auch ein Album gehabt, sind auf Tour gegangen mit, was waren...
Die waren viel in Polen, glaube ich.
Die waren als Vorgruppe von... Wie hießen die nochmal? Habe ich neulich noch gehört.
Von dem sie die Vorgruppe waren, weiß ich nicht. Sie selber hießen Perfect Crime.
Okay. Mhm. Ja, kann man vielleicht auch mal googeln. Auf jeden Fall durchaus auch recht professionell. Also die haben wirklich eine Tour mitgemacht als Support von einer recht bekannten Band. Ja. Komme ich aber gerade nicht mehr drauf, wie sie hießen. Aber durchaus namhafte Band im Bereich so ein bisschen Alternative Crossover Metal, irgendwie so in dem Bereich. Ne? Also insofern, wir hatten eigentlich alle vorher schon Musik gemacht und das war dann über die Fachschaft, würde ich sagen.
Anders hätte es auch nicht funktioniert, wenn man eben, das war einfach so cool, du hast fünf Leute, die alle Musik machen können, die aber vorher noch nie was zusammen gemacht haben, die setzen sich zusammen und kommen, wir machen mal das und das und einfach losspielen und das funktioniert sofort. Mhm. Das heißt, wir brauchten eben nicht großartig Proben dafür, was dann eben, also angefangen haben wir, was wir sagten, ne? Erste war Smoke on the Water und dann kamen so Dinger, einfach nur irgendwas nachplärren, ein bisschen covern, um irgendwas zu haben. Ich glaube, das erste Konzert war auch ungefähr nur das.
Genau, aber glaube ich nur ein
und dann kam eben irgendwann kam dann diese Idee, wir müssten da irgendwie noch ein bisschen was Eigenes eben dann dazu noch machen und ja, wir hatten immer Spaß an JBO und haben dann gesagt, ja komm, dann machen wir diese eigenen Texte da drauf und so ging das dann. Und also irgendwann hatten wir dann eben keine Lieder, die wir nur noch gecovert haben, sondern dann nur noch eigene Songs, klar, mit bekannter Musik, was halt ein das funktioniert immer gut auf Konzerten, gerade bei Touren. Wann war das immer lustig, weil die Primis uns ja alle nicht kannten. Das heißt, die haben die Musik gehört und gesagt, ah, geil, die spielen Living on the Prayer. Und dann spielen die das auch, aber singen was vollkommen anderes dazu. Und was geht's denn da gerade? Was machen die da?
Und am Anfang waren es halt viel so Themen aus der Uni, ne? Also Mensa, genau. E-Techniker. Wir mochten damals die Informatiker nicht so gerne, da gibt's ein Lied drüber und sowas. Und das im Laufe der Zeit hat sich teilweise ein bisschen weiterentwickelt. Viel kam dann auch mit Essen und Trinken, war so ein Thema.
Genau,
oft,
ne? Macht man ja auch.
Aber am Anfang wirklich teilweise tatsächlich, weil wir auch viel auf diesen Unipartys gespielt haben, waren die Texte halt auch, das bot sich halt an.
Ja, klar. Ja, nach dem Informatiker-Song wurde ich jetzt auch nochmal gefragt in der Fachschaft, weil ich hatte nämlich nachgefragt, wie so Interferenz und Calzone eigentlich noch bekannt ist. Und die sagten halt, ja, das E-Techniker-Song, den spielen sie immer von YouTube in der O-Woche, aber ja, das Infolied wurde gesucht und das ist halt, weil die Webseite bei Google nicht ganz oben kam, aber da war es dann, oder ist es ja auch immer noch zu finden.
Das Infolied ist wirklich tatsächlich, es gibt so diese, so zwei, drei oder gab es, weiß ich, ob das heute noch ist, ist ja nun auch schon mal fast, ne, 12, 13 Jahre her, dass wir studiert haben und jedenfalls gab's da zwei so Hassliebende. Das eine waren tatsächlich so ein bisschen die Metallbau, das ist so die, sowieso die Klassik auch so in den Berufen, aber irgendwie war es auch so.
Maschinenbau,
Maschinenbauer, was habe ich gesagt? Metallbauer. Maschinenbauer, jedenfalls, die Infos war halt auch, die hatten teilweise mit den E-Technikern zusammen Kurse und natürlich ob ihres Grundstudiums wussten die dann in dem Praktikum nicht so ganz genau, was sie da so machen sollten, diese Bindestrich-Studiengänge, und waren immer sehr verloren.
Ingenieurinformatik
für unseren Quatsch. Saßen sie vor den Physikaufbauten oder vor irgendeinem Schaltkreis oder irgendwie sowas und guckten so, als würde da oben nicht so ganz viel ankommen. Und dementsprechend zogen sie auch gemein, aber ich habe auch ein ganz schlechtes Gewissen, ein wenig Spott und Hohn auf sich und aus dieser Erfahrung ist, glaube ich, am Ende mal irgendwann dieses Lied entstanden.
Ja, man kann sagen, wir sind auf jeden Fall nicht politisch korrekt.
Das ist richtig. Aber lustig.
Political Correctness kannten wir nicht zu der Zeit.
Nein, das gab's auch damals.
Also wir haben ja durchaus auch sehr kritische Texte geschrieben. Ich meine, oder an den E-Technikern mit den hohen Durchfallquoten. Und da sind ja, wir können das ja gleich mal spielen.
Regelstudienzeit, meinst
du? Regelstudienzeit und so weiter. Und dann hatten wir bei dieser Fakultätsparty, wir haben die Professoren eine Theke mit bedient, direkt quasi in unserem Sichtbereich an der Bühne. Und wir haben kurz überlegt, spielen wir die Stücke jetzt so, wie wir sie eben von den Texten auch hatten? Das war durchaus spannend. Der eine oder andere, also meine Ollmann war schon fertig, aber ich musste noch bei dem einen oder anderen Professor durchaus Prüfungen bestehen. Und ich saß schon mit einem etwas mulmigen Gefühl am Schlagzeug, weil es war tatsächlich so, dass da ordentlich Tacheles geredet wurde in den Texten. Also kann man ja durchaus, wenn man sie abspielt, hören. Und wenn man sich vorstellt, man sitzt diesen Leuten gegenüber am Schlagzeug und sieht die an der Theke zapfen und die hören zwischendurch mal hin. Es war schon spannend, aber uns hat tatsächlich nie einer irgendwie einen Strick draus gedreht. Und wie gesagt, die einzige Reaktion, die wir bei Konzerten öfter hatten, dass die Informatiker uns etwas grimmig angeguckt haben. Und deswegen haben wir irgendwann bei einem dieser Stücke beim Anmoderieren bei den Konzerten auch gesagt, also der nächste Text ist übrigens, wie alle anderen auch, nicht so ernst gemeint. Und dann haben wir das Infolied zum Besten gegeben und dann war dann hoffentlich klar, dass wir uns jetzt nicht verhauen müssen auf der Bühne.
Aber Angst hatten wir schon ein bisschen.
Ja, die guckten grimmig und die haben graue Haare gehabt.
Ja, das stimmt.
Ja, die waren ja auch alle so blass immer, weil die ständig im Poolraum hockten und so.
Ja, in der Tat.
Und standen alleine. Und
das ist eine sehr gruselige Situation.
Sie spielen Doom und sind allein.
Gott weiß, ich will kein Info sein.
Ja, was arbeiten wir heute alle? Sitzen alle am Rechner.
Ne? So ist das, genau.
Aber nicht als Informatiker.
Und wir spielen nicht Doom.
Nein, das stimmt, wir spielen nicht Doom.
Ja, und dann eure Lieder habt ihr ja auch in ein paar Alben zusammengepackt. Ich glaube, auf der Webseite steht von 4 Alben, ne?
Ja, prinzipiell schon. Das erste, das war das
Viva los Cemos.
Viva los Cemos, genau. Ja, das war, als wir in Cottbus beim Studentenkabarett aufgetreten sind, da gab so vorgefertigte Ankündigungen irgendwo, und dann, als wir dann abends auf die Bühne kamen, dann war dann, hier kommt die Band Interferenz Ocasone mit ihrem Album Viva los Cmos. Da musst du erst auf die Bühne sagen, nein, das heißt nicht Cmos, das heißt Cemos. Complimentary Metal Oxide Semiconductor, ne? So, und ja, dann war das geklärt und dann konnten wir auch spielen. Das bis dahin relativ gediegene Publikum wusste erst nicht so recht, was es mit uns anfangen sollte, aber dann irgendwann haben sie es dann kapiert und haben die Stühle an die Seite geschoben und angefangen zu zappeln. Und dann war das auch eine richtig coole Party.
Das war ein Live-Mitschnitt, ne? Wie war das Cemos?
Wie war das Cemos? Das war live. Ja, klar, das war live. Das ist tatsächlich alles. Das erste Album haben wir auch höchst professionell auf Achims Videorekorder aufgezeichnet. Das heißt also direkt aus dem Mischpult raus. Es war ja alles abgenommen und dann aus dem Pult raus und dann mit Cinch-Kabeln irgendwie hinten in den Videorekorder rein. Ne, wenn man den, es musste ein Hi-Fi-Videorekorder sein, damit er das auch ordentlich mit, im Schrägspurverfahren mit Hi-Fi-Qualität auch aufnimmt. Und dann war das gut.
Habt ihr die Videos noch heute?
Das ist ja, wie gesagt, nur Audio, es ist kein Video. Also wir haben es auf dem Videorekorder aufgenommen, aber nur die Tonspur.
Nur die Tonspur.
Okay. Ja, es ging halt nur drum, wie kann man, also Harddisk Recording und so ein Quatsch gab es ja alles damals noch nicht. Da war kein Rechner schnell genug für. Das heißt, war eine komplett analoge Aufzeichnung, aber eben nicht auf normal Audiokassette. Da hast du ja bloß 4,8 Zentimeter pro Sekunde Bandgeschwindigkeit. Das ist ja nicht genug, dass du da vernünftig Qualität hinkriegst. Sondern eben mit einem Videorekorder, Hi-Fi-Videorekorder, die das Ganze in Schrägspur Aufzeichnung aufnehmen und ja, da hast du ordentlich Bandbreite, das funktionierte.
Vielleicht muss man für die Hörer von heute sagen, damals gab es noch keine Digitaltechnik, die was taugte, genau. Oder sie war unfassbar teuer. Also genau. Es gab
Soundkarten für PCs, die anfingen, das zu können. Die waren aber, damals war noch D-Mark, tatsächlich, das war fünfstellig. Also nur die Soundkarte, die man brauchte, um irgendwie zwei Kanal irgendwie halbwegs vernünftig aufzunehmen. Und da fehlte die komplette andere Peripherie noch. Also
das passt ja so als normale Budget halt nicht richtig.
Kleine Band, so wie das heute reicht, ja praktisch ein iPhone, um solche Sachen aufzunehmen. Das war alles komplett nicht vorhanden. Das muss man sich zusammen improvisieren.
Ja, und dann war das halt auf Videokassette die Tonspur und dann konntest du die halt mit jedem Videorekorder wieder abspielen und dann, ich weiß gar nicht, haben wir es im Rechner?
Ich habe das dann gemacht. Ich als Schlagzeuger habe ja tatsächlich bei den Proben und auch bei den Konzerten fast nie die Texte verstanden. Ich habe nur gehört, die singen und so ganz grob habe ich irgendwas gehört, aber so richtig habe ich die Texte nie verstanden. Schlagzeug ist laut genug. Ich hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, diese Sachen zu produzieren und erst dann habe ich die Texte verstanden. Die mir fast vom Glauben abgefallen, zu was ich da trommel, aber egal, das ist ein anderes Thema.
Es hat eine Weile gedauert, um ihn davon abzuhalten, sofort auszusteigen, aber wir haben es geschafft.
Gott sei Dank. Es gibt ein Lied, wo sie über mich gesungen haben. Ich habe das nicht verstanden, aber jetzt danach. Ja, auf jeden Fall habe ich dann, damals gab es eine Software, die hieß Gold Wave. Und mit der habe ich das tatsächlich komplett gemastert. War aber im Prinzip auch nur digitalisieren und dann ein bisschen hier und da mal Lautstärken anpassen, vielleicht mal was ausblenden, damit man dann, wenn das Publikum fertig ist, dass man irgendwie den nächsten Track anstückeln kann, sozusagen solche Dinge. Oder lange Diskussionen, manchmal hat man ja so ein Thema, so da gibt's einen, der muss sein Auto umparken, da muss man eine Durchsage machen, das muss nicht auf die CD drauf, das haben wir dann rausgeschnitten und so, das habe ich dann nachbearbeitet entsprechend. Den ein oder anderen Equalizer-Versuch gemacht, damit das die Bassdrum nicht so klumpig klingt oder so. Aber aus einer Zweispuraufnahme kann man auch nicht mehr viel retten. Das, was drauf ist, ist halt drauf. Ne? Insofern war das sehr authentisch, genau. Ja. Und dann haben wir tatsächlich bei dem Album.
Das zweite Album, was dann kam, das war ja dann das Rock gegen unten oder Rock von unten.
Genau, die Doppel-CD.
Das haben wir aufgezeichnet und das war das ADAT?
Das ist ADAT gewesen.
Das war ADAT. Das heißt, das war tatsächlich, da hatte unser Mischer, der Kortmann, der Oliver Kortmann. Kortmann, der hatte das damals irgendwie aufgezeichnet und der hatte irgendwie, wir haben das gesagt, wir wollen halt das Konzert aufnehmen. Mhm. Dann hat er gesagt, ist in Ordnung, dann bringe ich mein Digitalpult mit. Der hatte halt professionell PA-Gedönse gemacht und der hatte dann, ja, ne, so Mischpult, Meterware, und kam dann eben mit diesem riesen Gedönse und hat das Ganze auch dann digital als Mehrspuraufnahme auf diesem ADAT aufgezeichnet.
Genau, war eine 8-Spur-Aufnahme, ist das eine 8-Spur?
Genau, hat dir das dann eben an einem Wochenende oder sowas dann zur Verfügung gestellt,
glaube ich. Genau, das Ding, mit einem entsprechenden Mischpult, 01V von Yamaha, weil es muss ja auch digital sein und dann habe ich da so richtig mal mitgespielt. Das war hervorragend. Also im Vergleich zu dem anderen vorher mit vom Hi-Fi-Recorder war das natürlich Welten. Ne?
Das war besser als Achims Videorekorder.
Ja, das war schon weit besser.
Ja, ich meine, scheiße, eine 8-Spur-Aufnahme, da kannst du halt, nachdem du das Konzert gespielt hast, sagen, hier müsste die Gitarre etwas lauter und dann drehst du die Gitarre halt etwas lauter. Das ist halt, wenn es in Stereo auf Video ist, geht das halt nicht mehr. Dann ist halt fertig. Ne? Und das heißt, wir hatten da eben so viel Material von dem Konzert, dass wir gesagt haben, das reicht nicht. Also wir haben mehr als, dass es irgendwie auf eine CD passen würde. Ja komm, dann machen wir halt Doppel-CD und haben dann da das Doppelalbum gemacht.
Ne? Genau, so kam das.
Das war das Ding.
Ja.
Dann kam, glaube ich, dieses legendäre Weihnachtskonzert. Das ist auch eins der besten Konzerte, finde ich, wo wir jemals gespielt haben, weil die Stimmung einfach so toll war.
Die Stimmung war der Hammer.
Das war so da geil. Haben wir eben angekündigt, damals im... Ja, was jetzt das Grillcafé an der Uni ist, war dann damals eben der Gownsman's Pub, also relativ gediegen und edel eingerichtet alles. Und da gab es eine Bühne und ein bisschen Anlage da drin. Und dann haben wir gesagt, hier, das war dann in der Adventszeit oder sowas, wir machen hier Weihnachten mit Interferenz und Calzone. Und da, ich weiß nicht, da waren bestimmt 300 Leute oder sowas dann da drin. Die Bude war rappelvoll und die hatten alle Spaß dran. Ja. Und dann sind wir da als Ochsen auf die Bühne mit Weihnachtsmannmützen auf und haben dann da angefangen, Musik zu machen. Und natürlich, wir haben ein paar unserer normalen Songs gemacht, aber dann eben auch einige tatsächlich Weihnachtslieder, wenn du so willst, eine Stille Nacht, Heilige Nacht, und so gedönse sie halt auf Living on a Prayer, ne? Und dann aber auch hier Tannenbaum Clown in the Morning und so was, Stefan Raab, ne?
In der Tat, ja, ich
erinnere. So Zeug eben, was dann, das waren halt wieder, das war das normale Calzone-Konzept, nur dann eben thematisch rund um Weihnachten, aber auch Winter, Schnee, Matsch und sowas, ne? Hier wieder nur Regen und Matsch und sowas, ne? Shania Twain.
Genau. Das Besondere bei dem Album ist ja tatsächlich, dass es gar keine CD gibt, sondern es gibt die als selber Bastelalbum auf unserer Webseite. Das heißt, man kann auf www.interferenzocalzone.de gehen und kann dann dort unter, jetzt muss ich kurz überlegen,
irgendwo Download,
Galerie oder Downloads, Download, glaube ich, ist es richtig. Bei Downloads sieht man also das Cover. Das ist quasi ein schöner Adventskalender mit ganz hässlichen Personen drauf.
Köppel auf die Engels Gesicht da drauf geklebt
hat. Genau, so richtig schön kitschig. Und gibt es halt das komplette Ding als MP3s zum Download. Und das haben tatsächlich einige Leute gemacht. Die haben sich das auf eine CD gebrannt, haben das schön das Cover ausgedruckt und haben dann Jewel Case und das Ganze da rein und haben dann das wunderbare Weihnachtskonzert genossen. Und der eine oder andere ist, glaube ich, zugekommen, hat es auch von uns noch signieren lassen im Nachgang.
Echt?
Ja, eine Sache zu dem Konzert muss ich noch loswerden. Ja. Ich habe Stromschlüsse gekriegt von diesen hässlichen Dingern. Ich meine, da sind ja nur zwei 1,5 Volt Batterien drin gewesen. Und dann war da so LEDs, die da so vor sich hin blinkten. Aber ich war hinterher so durchgeschwitzt, weil es war so warm und es war so feucht geworden, weil die Leute also am Feiern waren. Und wir mussten noch eine Zugabe spielen und noch eine. Und dann, Weihnachtskonzert. Und bei jedem Weihnachtskonzert, also immer wenn was mit weihnachtlichen Texten waren, haben wir uns diese Dinge aufgesetzt. Diese komischen Weihnachtsmann-Bommel-Blitze mit Mützen. Mhm. Und irgendwann habe ich tatsächlich gemerkt, dass es mir an der Stirn britzelte, weil der Schweiß hatte irgendwie die Elektronik dazu gebracht, jetzt so ein bisschen Strom an meinen Kopf zu leiten.
Lali.
Ja, deswegen hattet ihr das schnell. Nicht?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich hatte das
Pech. Ich bleibt ja immer ruhig und cool.
Ja, ich war tatsächlich unter Strom quasi. Ja.
Also dafür wie gesagt, brauchst du davon, keine Mütze, Tonto. Vom Weihnachtskonzert zumindest, da gab es halt tatsächlich von uns überhaupt gar keine physischen Datenträger oder Musikträger, wie auch immer man das nennen mag, sondern das gibt's halt ausschließlich digital. Ne? Kann man sich auch auf Handy laden oder so als MP3, ist klar. Und das vierte, was wir gemacht haben, das ist das
nur
für dich von den Altenautaler Customizern.
Ja, genau.
Davon haben wir tatsächlich exakt... sechs Exemplare produziert. Davon gibt's auch nicht mehr, denn das heißt ja Nur für dich. Das war genau das Album, nämlich zur Hochzeit vom Drüsenmann, zu der wir nicht eingeladen worden sind. Und deswegen mussten wir natürlich auch diverse Lieder, also ich glaube, es waren nur
zwei oder drei Lieder,
die wir speziell für Drüse dann komponiert haben.
Das eine hier trug den Namen Du hast dich gepaart und hast uns nichts gesagt.
War, glaub ich, Du hast dich gepaart und hast uns nichts gesagt.
Das andere war Jetzt bist du Diener.
Genau. Von Herr Professor Teich. Genau.
Genau.
Jetzt bist du Diener von Herrn Professor Teich. Oh yeah. Jetzt bist du Diener in seinem kleinen Reich. Oh yeah.
Und dann gab es noch Outtakes.
Von Ozzy Osbourne. Ja. Und davon haben wir dann eben genau 6 Stück gemacht, sprich also 5 CDs für die aktuellen 5 Bandmitglieder, weil das dann eben das erste Album war, wo dann Horst auch mitgespielt hat, und eine für Drüse. Ne? Das haben wir ihm dann auch per Post dann zukommen lassen.
Ja, in der Tat. Ja, mehr gibt's nicht.
Und der Titel der Band, die es natürlich nicht gibt, Altenau Thaler Customizer, kam daher, weil wir das quasi in der Altenaustraße bei uns damals im Schlagzeugraum beziehungsweise Wohnzimmer aufgezeichnet haben und dann war es natürlich sehr customized, also ganz speziell halt auf Drüse und deswegen hieß das dann so. Das war der Arbeitstitel und dann ist der auch so umgesetzt worden.
Ja.
Haben wir eigentlich ein Feedback bekommen von ihm, wie er das fand?
Also er hat, glaube ich, danach nicht mehr mit uns gesprochen. Deswegen, ja, wir haben ein Feedback gekriegt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht mehr.
Das war auf jeden Fall sehr legendär, hat er mit Kopfhörer auf und dann Schlagzeugkeminate und immer wieder Tür auf, Tür zu.
Das war das Problem. Das war tatsächlich mit Harddisk Recording. Das heißt, da hast du deinen alten PC mit normaler Soundkarte rübergeschlört und dann sind wir direkt aus dem Mischpult raus und dann da rein.
Ja, aber Stereo
und,
halt.
Ne? Das war halt nur Stereo. Das heißt, wir konnten nur eine Stereoaufnahme machen, nichts mit Mehrspur und so Gedönse. Und das heißt, wir hatten ja auch keinen Mischer da, der da jetzt steht und uns abmischt. Das heißt, wir mussten das selber machen. Das heißt, wir standen da im Mischpult und jeden eingestellt, alles möglichst leise. Schlagzeug musste in einem Nachbarraum, weil sonst wäre direkt Schlagzeugschall, natürlich, weil das sehr laut ist, wäre in alle Gesangsmikros rein. Und dann hast du halt, dann ist es nicht mehr linear, sondern dann hast du ja eine linear abhängige Matrix. Wenn du halt das Mikro lauter machst, dann machst du automatisch das Schlagzeuger mit lauter. Das heißt, du müsstest woanders das Schlagzeug wieder leiser. Das will man nicht.
Ja.
Habe ich zu viele Fachbegriffe verwendet?
Also für diesen Podcast nicht, glaube ich. Das passt.
Ich denke, das passt, ne? Ja, genau. Wir sind ja nur Leute hier, die auch was davon verstehen. Ne? In höherer Mathematik.
Ja. Wir wollten nicht einfach mal ein bisschen nachäffen.
Ja. Naja, zumindest war TomTom eben in der Butze nebenan und dann haben wir immer 10 Sekunden lang was gespielt. Okay, einmal Stopp, einmal anhören. Wie klingt das? Okay, wir müssten die Gitarre, jetzt Gitarre etwas lauter, wieder 10 Sekunden aufnehmen, wieder Stopp, wieder anhören. Es war ein bisschen aufwendig.
Deswegen das wisst ihr alles
auch
noch?
Nur, ja, ja sicher. Deswegen konnten wir auch nur 2-3 Lieder machen, weil dann war der Tag rum. Ne?
Ja. Das ist tatsächlich so, ja. Und
Mareike wollte wieder in ihr Wohnzimmer zurück.
Furcht erregend verdrängt, alles Wahnsinn.
Ja, so war das, genau. Graue Vorzeit, als es nur analog und schlechte Digitaltechnik gab.
Ja, ja.
Genau, ja, heute ist das tatsächlich bedeutend einfacher und besser.
Also aber es klingt alles nach sehr viel Spaß.
Das hat es gemacht.
Das hat es gemacht, auf jeden Fall.
In der Tat.
Wenn es keinen Spaß gemacht hätte, der Spaß musste den Aufwand überwiegen und das war ein Schweineaufwand.
Ja,
und deswegen hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Also muss wir haben auch immer zugesehen, dass wir nichts drauflegen, also auch diese Sachen, diese Fahrt nach München, nach Cottbus und sowas, alles am Ende war das ungefähr eine Nullnummer, wenn wir die Karre vollgetankt hatten und dann musste aber Six diesen Bulli leihen und haben wir mal geguckt, okay, wenn dann unterm Strich nur Null steht, ist egal. Wir hatten 3 Tage irgendwie Spaß und immer gut.
Ja, ja, also man darf sich nicht vorstellen, dass wir da jetzt irgendwie 3000 Euro für so einen Auftritt gekriegt hätten.
Nee.
Bei weitem nicht. Ne? Nee. Also
ja, eigentlich im Gegenteil. Wir haben tatsächlich ungefähr gesagt, so, das Auto kostet übers Wochenende so und so viel, das müssen wir hin und zurück. Wahrscheinlich 2-mal volltanken, Diesel kostet so und so viel. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss es dann aber auch sein. Also viel weniger darf es jetzt nicht sein. Ansonsten müssen wir alle ins eigene Portemonnaie fassen. Ja. Das ist das passiert? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, wir haben nie was draufgelegt.
Nein.
Aber auch nichts mitverdient.
Nein, das nicht. Nein. Wir haben, also das hat wirklich eben 5 Leute ein Wochenende komplett weg durch die Gegend heizen, Musik machen und wieder zurück. Und du kriegst halt das Geld für den Bulli und so weiter wieder. Ja, es gab Kosten und Logis. Und
genau, ja, das stimmt.
In Cottbus, glaube ich, gab es auch wieder einiges an Bier. Da mussten wir abends dafür sorgen, dass du nicht Richtung Polen läufst, sondern dass du wieder zurück zum Hotel läufst.
Das ist, aber meine legendäre, ich bin sehr froh, dass es heute Navis gibt. Also viele Leute werden bestätigen, dass so
also
die Orientierung.
In Cottbus war ich das Navi. Tom weiß, dann gehen wir hinter Tom her. Tom weiß,
wo es diese fetten, diese, wie heißen diese komischen Ratten da im
Bach?
Die Bisamratten. Die Bisamratten,
die Tom daran angefreundet hat.
Ja, die waren recht freundlich, aber die hatten gelbe Zähne. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich glaube, da gibt's auch der Webseite noch Fotos von.
Es gibt vielleicht noch kurz zu der Erklärung, wie das zu Cottbus gekommen ist überhaupt. Also ich hatte damals ein bisschen Angst bekommen, weil wir haben natürlich recht viele Stücke einfach stumpf gecovert und haben andere Texte drauf gemacht. Und jetzt war natürlich so ein bisschen für mich immer die Frage, gibt das irgendwie einen auf den Deckel? In meiner WG, wo ich wohnte oben drüber, glaube ich, ein Anwalt. Dann hatte ich den mal irgendwie angehauen. Ich sage, was ist eigentlich, wenn man jetzt als Musikschaffender irgendwie Stücke covert mit anderen Texten? Das ist ja so ein bisschen, ja, sag mal, Kabarett, Satire so. Ist das GEMA-technisch irgendwie problematisch? Was bedeutet das für die Veranstalter? Sprich, die Unipartys, müssen die Veranstalter dort was zahlen? Und da hat er gesagt, naja, es gibt da so eine Grauzone, wenn das Satire tatsächlich ist, dann ist das unkritisch, dann ist das ja Satire. Und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn wir irgendwie deutlich machen können, dass das Satire sein soll und dass wir jetzt nicht vorhaben, irgendwie da reich zu werden mit fremderlei Liedgut. Und dann bin ich durch Zufall, ich glaube in der Audimax oder in der Unicom oder so, ich weiß nicht, in irgendeiner der Zeitschriften, die immer ausliegen, in der Mensa, bin ich über diese Ausschreibung zum studentischen Kabarettfestival in Cottbus gestoßen. Was eine Woche war, also wirklich, aber dann muss man dazu sagen, wir waren ja wirklich nur so ein paar lustige Vögel da, aber da waren wirklich hochkarätige ja, Leute, ja. Verschiedene Studenten aus ganz Deutschland, studentische Gruppen, die wirklich auch richtig Theater dort gespielt haben und super witzig waren, also wirklich richtig gute Sachen. Wir haben
richtig hochkulturelles Gut dargeboten haben.
Und wir haben einfach...
Da kam auch Dekan mit seiner Frau so mit schick angezogen und Klamotten, kamen dann dahin und setzten sich dahin und haben dann da
wirklich
gutes Kabarett sich angehört. Und dann kommen diese 5 Ochsen aus Paderborn dazu und geht auf die Bühne. Ja.
Und dann kamen wir. Ja.
Genau, also ich hatte damals das mir durchgelesen.
War das Festival kaputt?
Nein,
war es nicht. Aber.
Und habe da eine Bewerbung geschrieben mit, oder haben wir zusammen, glaube ich, irgendwie gemacht und haben da CD hingeschickt und haben uns da quasi beworben, ganz offiziell, und haben gedacht, naja, wird wahrscheinlich nichts draus werden, aber mal gucken, vielleicht melden sie sich ja. Wenn sie sich melden, dann können wir ja sagen, ja, wir sind Kabarett, wir sind eigentlich eine Rock-Kabarett-Truppe oder, ne, wir machen studentisches Kabarett und passt schon. Und um dieser Sache vorzubeugen, dass uns irgendwann einer sagt, ey, was macht ihr hier? Ihr habt ja einfach ein fremdes Liedgut und veröffentlicht das. Und ja, die haben uns tatsächlich dann eingeladen und das waren wir sehr bass erstaunt und die haben dann gleich kamen schreiben und die haben uns also auch mitgeteilt, dass sie sämtliche Kosten und Logis übernehmen und was wir brauchen.
Hotelzimmer, und da waren
Hotelzimmer, wir auch über mehrere Holiday Tage.
Oder sowas.
Oh, genau, ein Holiday Inn.
Holiday Inn Express oder irgendwas. Das war, es war preiswert, aber es war ein Hotel.
Ja.
Also,
das war schon gut. Waren 2-3 Sterne, war es schon.
Das war so ein richtig professionelles Festival. Also die anderen Künstler, die da gekommen sind, die hätte man wahrscheinlich nicht mit einer Luftmatratze in irgendeiner souterrainen Wohnung abschneiden.
Nein, definitiv nicht.
Deshalb durften wir davon profitieren. Das war natürlich auch nicht ganz schlecht.
Ja, schon cool, ja.
Genau, und dann hatten wir das erste Konzert war halt in so einem, weiß gar nicht, was das war. Es war, also wir haben vorher, bevor unserem Konzert, haben wir mehrere andere studentische Kabaretttruppen halt uns angeschaut. Da waren, glaube ich, war das ein Kino oder ein umgebautes Theater? Ich weiß nicht, es war so richtig... richtig schickes Ding. Da haben wir dann Rohrstock oder so aus Rostock gesehen und auch andere. Wirklich beeindruckend. Das war richtig, also richtiges hohes Niveau. Da haben wir schon genau, wir können einpacken, wenn wir spielen sollen. Aber trotzdem, wir haben also die Bude da trotzdem gerockt und die schöne Geschichte hat sie eben schon erzählt mit diesem Jingle. Also die haben wirklich, das war sehr professionell. Die haben also für jede Kabaretttruppe haben sie dort einen Jingle vorproduziert und dann wirklich, meine Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt auf der Bühne aus Paderborn. Und dann kam dann halt Interferenz zur Calzone mit ihrem Programm Viva Los Kmos. War offensichtlich kein E-Techniker, denn sonst hätte er gewusst, dass es CMOS heißen soll. Aber es war ein E-Techniker dort vor Ort, an der TU in Cottbus kann man auch Elektrotechnik studieren und die sind auch wie wir direkt angefangen, Tränen zu lachen. Aber das war super. Die wussten sofort Bescheid. Und es gibt noch eine schöne Anekdote auf der Reise dorthin. Auf der A13 kann man nämlich gar nicht Halt sehen. Genau. Auf der A13 sind wir gefahren und da waren halt diese alten Betonplatten und die waren halt über Frost und viele Jahrzehnte des nicht gewartet Seins waren die halt sehr wackelig und das war ein ganz schönes Geeiere. Und Heikos ne Marshall-Verstärker-Nachbau, den hat's halt leider zerlegt. Das heißt, wir stellen
einen Lautsprecher rausgefallen.
Genau.
Wir stellen das Zeug auf die Bühne und oh nein, was ist denn das? Der Lautsprecher, der Speaker hat sich gelöst, natürlich die Kabel ab und so weiter. Und das muss man sich vorstellen, jetzt sind ja schon die ersten Leute in diesem Raum und gucken uns, was wir da oben auf der Bühne tun. Und die haben gedacht, das ist Teil des Kabarettstücks. Da stehen jetzt 5 E-Techniker, jeder weiß es besser, die schrauben es hier, machen sie diese Box auf und versuchen das irgendwie zu fixen. Und der eine, na, hast du einen Lötkolben? Natürlich habe ich keinen Lötkolben. Geht auch ein Feuerzeug, aber da musst du eine Mindesttemperatur haben. Und also die Leute haben echt bald
fast... Mit dem Feuerzeug
die Box habe ich mit dem Feuerzeug hier repariert. Das hat so heiß gemacht, dass der Zinn halt heiß wurde und so gerade anfing zu fließen. Komm, klebt das Kabel drauf, muss reichen.
Und das halt vor Publikum. Und dieses Publikum war direkt schon von unserer Vorstellung begeistert. Wir haben gedacht, die sind cool. Da sind wir gleich, wenn das richtig losgeht, dann sind wir auf jeden Fall dabei. Ja. Genau, also das war schon legendär. Und wir haben es tatsächlich hingekriegt, das Ding lief wieder und haben dann noch spontan im Backstage-Bereich, bevor unser Konzert offiziell startete, zu einer bestimmten Uhrzeit ging es irgendwie los, haben wir da noch gerade schnell ein Stück geschrieben. Und das zwar
Cottbus. Ja, Cottbus City Limits.
Cottbus natürlich. City Limits, genau.
Genau. Mit diesen Zeilen da, Autobahn A13, hier kann man gar nicht heiß sehen.
Genau.
Lass mal auf die Bahn fahren. Mal sehen, wie schnell der Bus kann. Der Fuß, der guckt schon vorne raus. Bei 160 ist er auf und aus. Wir fahren nach Cottbus. Ah, wir fahren nach Cottbus. Cottbus City Limits.
Das war drin. Das haben wir tatsächlich nie vorher geprobt. Wir haben nur gesagt, irgendwie so Cottbus, also normal, also hier Tina Turner, Nutbush City Limits, ne? Das Ding, das kennt halt jeder so. Und dann haben wir halt den Text da drauf gemacht. Wir wussten ja grob, wie das Lied geht. Wir haben es halt nie gespielt, aber machen wir in A wahrscheinlich, ne? Machen wir in A-Dur und gut, dann wird das wohl passen. Und dann sind wir auf der Bühne und haben mal geguckt, ob das funktioniert. Ja, hat funktioniert.
Haben wir das irgendwann nochmal gespielt? Ich weiß es gar nicht.
Danach,
oder haben wir das nur in Cottbus gespielt? Nee,
danach haben wir das nochmal gespielt.
Ich gehe gar nicht mehr zusammen.
Ich glaube, danach haben wir es auch nochmal gespielt. Aber es ist, glaube ich, sogar auf
dem
Album,
speziell tatsächlich,
den Doppelalbum
2 Sekunden vor Auftrittsbeginn dort entstanden. Das war wirklich sehr witzig. Das war
Trockenübung.
Just in time,
ja. E-Gitarren ohne Verstärkung, Schlagzeug, nehmen wir die Beine. Und dann haben wir das geprobt. Ja. Das ging ja im Prinzip auch nur um den Text. Das andere war sowieso recht einfach. Genau, aber das war sehr lustig. Die Leute haben das schon gefeiert, dass wir so ein bisschen schräg da waren. Also wir kamen da durchaus als Kabaretttruppe auch irgendwie an. Wir waren ein bisschen besonderer Humor und vom Niveau her nicht zu vergleichen mit den anderen.
Ja, die haben gedacht, das ist Absicht. Und
die erste halbe Stunde haben die uns echt ein bisschen konsterniert angeguckt. Was ist das jetzt, was da passiert? Aber irgendwann auf einmal sprangen die Leute auf die Tanzfläche und haben abgezappelt und dann war das gut.
Ja. Ist der Funke übergesprungen.
Beim zweiten Mal, wir waren ja tatsächlich zweimal in Cottbus. Die haben uns nämlich... Da haben wir einen doofen Slot gekriegt.
Ja, Sonntag.
Das Programm da immer irgendwie eine ganze Woche oder Donnerstag bis Sonntag oder so. Und dann haben wir am Sonntagabend, nachdem das offizielle Programm zu Ende war, das ging so bis abends um 8 oder so, und danach sollten wir dann spielen.
Leider wollten da alle nach Hause.
Das Problem war eben, die Leute kamen ja alle aus ganz Deutschland und mussten montags wieder arbeiten oder studieren oder was auch immer. Und das heißt, die hatten noch Strecke vor sich und wenn die dann vor der Wahl standen, hören wir uns jetzt hier noch so eine komische Rock-Kombo an, die vielleicht ganz lustig ist und kommen aber erst nachts um 4 irgendwie nach Hause oder wir fahren jetzt, haben sie sich wohl dann für Zweiteres entschieden. Das heißt, es war so schade. Wir hatten den grandiosesten Bühnensound überhaupt. Wir hatten wirklich richtig guten Sound und haben angefangen zu spielen mit 300 Leuten im Saal.
Den Umwegen haben wir dann als Belohnung
mit 3 aufgehört. Also wir haben wirklich, da haben wir gemerkt, was es heißt, wenn man einen Saal leer spielt. Das tat echt weh.
Ja,
also den 3 Leuten, die dann da standen, die haben sich bei jedem Lied kaputt gelacht. Die hatten Spaß. Also die sind da geblieben wegen uns. Die fanden das gut.
Das waren wahrscheinlich tatsächlich
die letzten 3 CDs, die wir noch im Koffer hatten zum Verkaufen. Die haben wir denen geschenkt als Dankeschön, dass sie geblieben sind. Also war ganz ohne Leute spielen. Ist ja auch blöd, aber für die haben wir es dann gemacht. Dann war's gut.
Das war cool.
haben wir leer gespielt tatsächlich. Man muss dazu sein, der Soundmann war auch begeistert von seiner Technik. Das war eine wahre Materialschlacht. Also wie gesagt, der Bühnensound war super. Mhm. Und nach vorne hat er auch alles gegeben. Also es war wahrscheinlich auch recht laut. Ja, und kurz vor so einer Abreise wollten sich die Künstler und die ganzen Leute auch nochmal unterhalten. Und dann legten wir los und haben ja wirklich den Saal in recht kurzer Zeit. Ich glaube, am dritten, vierten Stück war auch schon...
War nicht mehr so viel. Nein, war nicht mehr voll.
War gar nicht mehr voll.
Nein.
Also gar nicht mehr voll.
Wie lange waren dann die Slots, die ihr immer so gespielt habt? Oder auch wenn ihr hier auf den Partys gespielt habt?
Unterschiedlich. Also wenn du Vorgruppe bist, spielst du natürlich nicht so lange, weil der Hauptgig natürlich länger spielen will.
Da war das irgendwie bei den ersten Auftritten eine Dreiviertelstunde, Stunde oder sowas um den Dreh. Aber
auch schon mal 2 Stunden gespielt.
Aber wenn wir Hauptgig waren, dann war das locker 2 Stunden oder auch länger. Ne?
Ja.
Problemlos. Ja, in Cottbus sicherlich auch sowas von 8 bis 9:30 oder sowas, schätze ich mal, so 90 Minuten oder so wird das geplant gewesen sein. Ja.
Ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Das, wie gesagt, beim ersten Mal haben sie uns ja dann nochmal eingeladen.
Mhm. Und danach nicht mehr.
Danach nicht mehr. Genau. Nein, aber irgendwann greift es sich ja auch ein bisschen ab, dann hast du so viel neues Zeug nicht mehr und dann merken die vielleicht auch, vielleicht passt es dann doch nicht so richtig gut. Mhm. Aber ist auch jetzt nicht schlimm. Ne? Also.
Wie seid ihr überhaupt auf den Namen gekommen, Interferenzzone?
Das war ich tatsächlich mit unserem ersten Gitarristen Drüser. Also es ist immer so, es finden sich Leute zusammen. Wir machen jetzt eine Band und jetzt sind wir cool. Ja, dann brauchen wir auch einen Namen. Ja, Mist, jeder soll mal irgendwie überlegen und dann kamen die abstrusesten Ideen und dann saß ich tatsächlich mit dem Christian, mit Drüse, im Praktikum bei Professor Noé, optische Nachrichtentechnik, und da ging es um Interferenzen. Mhm. Und optische Nachrichtentechnik hat natürlich irgendwie keiner von uns so richtig verstanden, was da so passiert, und dann sind wir tatsächlich darauf gekommen, dass es doch Interferenzo Calzone ist. Und dann haben wir mal gesagt, gut, okay, aber Interferenz und Calzone klingt so, als wäre das ein Mensch. Ist ja falsch, wir sind ja eine Band irgendwie. Naja, und irgendwie sind wir dann in einer Mathe-Vorlesung von Benno oder weiß nicht, drauf gekommen, ging es dann halt um die Eigenvalues. Und dann haben wir gesagt, okay, der Rest sind halt die crazy Eigenvalues. Und so ist dieser doch sehr lange Bandname tatsächlich entstanden. Das ist,
ich glaube, das kam, weil wir uns tatsächlich so darüber amüsiert haben, dass eben der englische Begriff für Eigenwert, Matrix hat Eigenvektoren und Eigenwerte, und der englische Begriff für einen Eigenwert ist tatsächlich Eigenvalue. Und Quatsch, wer nennt das? Das ist für ein Unsinn.
Ja.
Und wenn es Unsinn ist, ja prima, dann ist dann das Unsinn. Dann wird das sofort übernommen und dann in den Bandnamen reingebaut.
Das ist tatsächlich auch im täglichen Leben dieser Universität entstanden, der Name hier. Das,
wie vieles von uns tatsächlich.
Wie vieles,
natürlich,
genau.
Natürlich. Ja. Ich habe ja noch eine schöne Geschichte.
Oh nein.
Ich halte mich kurz. Es ist Dortmund, Konzert von Britney Spears, und einige von den Studi-Kommilitonen von mir sind dorthin gefahren und kamen dann zurück und berichteten, dass sie als einzige in der Dortmunder Westfalenhalle bei Britney Spears live den Originaltext von uns gesungen haben, den Mensa-Song nämlich.
Genau. Oh Mensa, Mensa.
Oh je, ja. Ich habe es wieder gewagt.
Mensa, Mensa. Mensa, Mensa. Oh je, ich habe es wieder gewagt. In der Mensa esse.
Und die Leute drumrum, die haben halt geguckt und dann so, was singen die denn da? Das ist doch nicht der Originaltext. Das waren ja alles fremde Menschen aus allen Bereichen von Deutschland, die da zu diesem Konzert gekommen sind. Aber da haben sie ganz stolz erzählt. Die haben tatsächlich den Refrain lauthals mitgegrölt und haben dann halt den Mensa-Song-Refrain genommen von uns. Und das fand ich schon irgendwie eine Ehre, muss ich sagen.
Ja. Ja, ich wollte euch noch fragen, wo ihr mal aufgetreten seid, aber ihr habt ja jetzt schon vieles erzählt. Ich habe gesehen auf der Webseite, da gibt's ja auch den Tourplan noch von euch.
Den gibt's da noch, das stimmt.
Genau, also ja, Cottbus hatten wir, genau, in München wart ihr zweimal, genau. Ja.
Tunis, wir sind sogar, das müssen wir sagen, wir sind sogar hier im Kapitol in Paderborn aufgetreten.
Ne?
Kennt man heute, ja. Können wir ganz prahlerisch erzählen. Allerdings muss man dazu sagen, wir sind da auf, also ne, die Älteren erinnern sich, das Kapitol war früher ein Kino.
Das, ja, also ich erinnere mich auch nicht mehr.
Ja, genau. Also das Kapitol war früher ein Kino.
Das war eine sehr schräge Veranstaltung, weil da war die Sitzreihe war nämlich noch schräg.
Genau. Als wir da waren, war es noch schräg. Da waren auch noch so ein paar Kinositze, waren da auch noch irgendwo drin, so an der Seite. Okay. Einfach damit es cool ist. Heute ist es ja mehr ein Musikclub. Das heißt, wir sind da aufgetreten, als es gerade nicht mehr Kino, aber noch nicht Musikclub war. Das heißt,
das stimmt.
Da waren dann wirklich die Sitze rausgerissen und da irgendwo lag halt noch Müll rum und Krams und schräg und dann war dann da halt irgendwie eine Party und dann haben wir da gespielt. Mhm. Und dir ist immer die Fußmaschine auseinandergeflogen.
Ja, selbstverständlich. Ja, war ja auch alles sehr schräg dort.
An das Ding konnte ich mich nicht erinnern. Ich hab mich
im Kapitol.
In der Tat, jetzt kommt das alles so langsam
Kapitol wieder. Am Rosentor.
Genau, am Rosentor.
Wahnsinn.
Genau, und dann der letzte Auftritt, zumindest laut eurer Webseite, war 2007. Ja, habt ihr danach noch irgendwo gespielt oder war das dann auch so,
wo
ihr
quasi...
Ja, wir haben tatsächlich auf der, ja, wenn man so will, auf der inoffiziellen Emeritierungsfeier von Professor Benno Fugsteiner haben wir gespielt. Er hatte sich ein bisschen mit der Uni-Leitung und so verkracht und deswegen gab es keine offizielle Feier irgendwo in der Uni, wo dann irgendwie Präsident oder sonst wie wer zugekommen wäre, weil er das auch nicht wollte. Hm. Aber seine Mitarbeiter und die Leute, die ihn gerne mochten und die Spaß mit ihm hatten, wollten ihn nicht einfach so gehen lassen und haben dann gesagt, komm, dann machen wir halt unsere eigene Feier. Das war irgendwo in so einem Kleingartenverein.
In Dahl, hier oben, in so einer, das ist so ein Kleingartending, wo man rausfährt auf der linken Seite.
Ja.
Und die hatten ein relativ großes Vereinsheim, kann ich mich erinnern. Also da passten dann auch so ein paar Leute rein, das hatte irgendwer gemietet.
Genau.
Für diese Feier und wir haben dann da live gespielt.
Genau, und weil wir tatsächlich eben in dem Semester waren, wo Benno Fugsteiner die Mathe-Vorlesung, Mathe für Ingenieure und dann irgendwann höhere Mathe für Ingenieure im dritten und vierten Semester gehalten hat und wir ihn dementsprechend kannten und Heiko und ich damals tatsächlich auch in der Rechnerbetreuung Mathematik gearbeitet haben und dementsprechend ihn da auch dann noch so betreut haben, eben am Rechner, hatten wir eine gewisse Beziehung zu ihm. Und haben dann gesagt, komm, dann bei der Feier hier, dann treten wir da einfach eben auf als jetzt besonderer Special Geek irgendwie, ne?
Ja.
Und ich weiß noch, vorher waren irgendwie zwei Frauen, die da Gitarre gespielt haben und boah, die konnten richtig was. Die waren richtig gut. Aber ich glaube, die haben auch nur Gitarre gespielt und nicht gesungen oder so dazu, ne?
Man muss noch dazu sagen, dass wir haben ja damals, haben wir bei dem Konzert quasi Vorgruppe von Juli gemacht und von Juli gibt es ja die perfekte Welle und der Professor Fugsteiner, der hat ja im Bereich Wellentheorie sehr viel auch gemacht.
Ja.
Wir haben tatsächlich dieses Lied umgeschrieben, also ich,
das hat nicht, ich bin nur der Trommelschlumpf. Meine jetzt Chefin oder noch Chefin oder jetzt nicht mehr Chefin, die hat ja gerade aufgehört oder ist gerade dabei, gut und übel. Die hat ja bei Professor Fugsteiner damals promoviert. Und deswegen kennt die den ja auch. Und sie war damals die Leiterin vom Mathematikrechnerbetrieb, wo wir dann als SHKs auch waren.
Mhm.
Und deswegen hat sie diese ganze Emeritierungsfeier prinzipiell auch mit organisiert und hat dann gesagt, hier komm, dann ich schreibe auch einen Text, wenn ihr das spielt. Und dann haben wir eben die perfekte Welle. Ist Korte weg de Vries. Ne? Lässt sich einfach von dir lösen. Denk an Mastersymmetrie und sowas gemacht. Und ich weiß es, dass Walter Oewel, ihr mittlerweile Ex-Mann, der aber eben auch da war, weil der auch Mitarbeiter von Fugsteiner war, der hat diesen Text gehört und der hat sich so totgelacht und der hat uns hinterher darauf angesprochen, mein Gott, wie geil war das und wie schön. Ich glaube, das war auch eine sehr würdige Feier für ihn.
Ja, das war wirklich schön. Benno war auch ein besonderer Mensch, das muss man sagen.
Auf jeden
war
Fall.
Schon einer der Professoren, die wirklich in Erinnerung geblieben sind über die Jahre.
Ja. Ich habe da immer gesagt, irgendwie die Veranstaltung von ihm, die hat er damals im C1, glaube ich, gehalten.
Ja.
Der hätte nicht in C1 gehen sollen, der hätte in eine Paderhalle gehen sollen, der hätte Eintritt für nehmen können. Das hatte einen so hohen Unterhaltungswert bei ihm. Wir hatten so einen Spaß.
Das war schon toll.
Großartig.
Ja, war auf jeden Fall sehr gerührt, glaube ich, da über dieses spezielle Konzert von uns. Wir haben zwar nicht viele Stücke gespielt, aber das, was wir gemacht haben, das kam durchaus sehr an. Besonders mit diesen customized Texten wieder.
Genau.
Ja.
Das war eben, ja, wenn man den Eindruck hat, da macht jemand was, spult nicht irgendwas ab, sondern macht wirklich was für mich persönlich oder einfach, ja, angepasst ans Publikum, wie das so wie wir es gemacht haben, das hat viel Anklang gefunden. Ja. War gut, ja.
Aber irgendwann um die Zeit war dann tatsächlich auch mit der großen aktiven Zeit dann Schluss. Also alle gingen in Beruf, viel zu tun, Familie, Haus bauen. Genau,
dann kamen die ersten
weiß
Kinder
ich nicht. Dann doch irgendwie bis 8 Uhr arbeiten und dann, schaffe ich natürlich nicht, um 5 zur Probe zu kommen. Und irgendwann ist es eingeschlafen tatsächlich.
Ein bisschen.
Ja. Ein bisschen. Aber wir haben uns immer weiterhin noch getroffen. Genau. Tatsächlich, ne?
Wir versuchen immer so mindestens einmal im Jahr irgendwo uns zum Pizza-Essen zu treffen.
Ne? Zum Calzone-Essen sozusagen.
Ja, genau. Ne?
Ja.
Wir haben damals tatsächlich mal versucht, einen Pizzamann zu finden, der eine große Familienpizza größer als Calzone. Haben wir alle gesagt, das geht gar nicht, das ist nicht machbar, so groß ist der Ofen nicht. Oder es gab verschiedenste Gründe, wir haben es nicht so richtig rausgefunden, aber keiner hat gesagt, dass es wohl geht.
Es gibt 40er Calzones, gibt es, aber es gibt keine 60er Calzone, machen die mit.
Ist wohl nicht machbar. Das
wissen wir schon, ja.
Genau, vielleicht sollte man noch anmerken, dass immer ein bisschen Geld übergeblieben ist, um danach Pizza essen zu gehen.
Das stimmt.
Ja, daher kommt das, also quasi als Tradition dann.
Ja, genau. Nach den Konzerten war immer ein bisschen Geld über. Also es war meistens so fast plus minus null, aber es reichte für ein gutes, gepflegtes Pizzaessen.
Genau, dass man einmal möppeln gehen kann.
Ja, und da
wieder entweder über alte Zeiten quatschen oder auch eben überlegen irgendwie doch mal noch eine Idee wieder für einen neuen Song oder so.
Ja.
Es gab dann so ein paar Aktionen irgendwie, ne, bei meiner Hochzeit. Also wir haben tatsächlich dann eigentlich bei allen Hochzeiten von unseren Leuten hier irgendwie dann, also außer bei Drüse natürlich, bei allen anderen haben wir tatsächlich immer gespielt. Ich meine, bei Achim haben wir Lieder gemacht, bei dir haben wir gespielt. Natürlich muss man dann jedes Mal immer halt, der, bei dessen Hochzeit wir spielen, der spielt ja dann nicht mit, weil der soll ja mit seiner Braut da stehen.
Stimmt, ja.
Das heißt, da mussten wir dann jeweils immer irgendeinen Gastmusiker noch dann dazu finden, irgendwie bei dir hat dann mein Bruder mitgetrommelt. Ne?
Genau. Aber es hat immer geklappt. Also wenn man Musiker ist, so ein bisschen, ich meine, wir sind ja beides. Wir sind ja so Zwitterwesen, E-Techniker und Musiker. Und wir kennen natürlich auch andere Musiker. Das ist immer sehr schön. Dann findet man da Leute. Und das ist auch so eine Geschichte, wo wir immer mal wieder auch lange nach der Unizeit mal zwischendurch tatsächlich mal auf der Bühne standen.
War auf deiner Partner,
genau.
War das Sendelager, Schloss Heute?
Schloss Heute, genau.
Aber dann halt keine richtigen so Auftritte mit Publikum, die dann irgendwelche Karten kaufen oder da hinkommen, den Abend genießen, sondern das war dann eher so mehr so privates Umfeld, würde ich fast sagen. Ne?
Ja, genau, richtig.
Ja, in dem Sinne ist ja die Veranstaltung, die wir da gemacht haben, eigentlich immer nur quasi, wir machen Musik für uns selber, weil wir Spaß haben am Musik machen und laden noch ein paar Leute ein, die auch Spaß haben am Musik hören und dann ein bisschen grillen und dann Hurra und fertig.
Ne? Genau. Ja. Das ist ein cooles Konzept gewesen. Mitbringparty, jeder bringt seine eigene Sachen mit. Würstchen kommen auf den Grill.
Genau.
Wurde dort organisiert.
Ein paar Salaten
und eine Location gefunden, wo man halt auch bis nachts um 2:30 draußen spielen kann, ohne dass die Polizei gleich mitmacht.
Genau.
Es gibt tatsächlich einen Polizisten unter dem Publikum, das haben wir erst hinterher erfahren, dass der Polizist ist, der legt immer seine Dienstpläne um, damit er auf jeden Fall da sein kann, weil er das einfach so genial findet, diese Veranstaltung. Cool. Muss man wirklich sagen. Also der macht das schon seit Jahren und fragt immer mal wieder nach, wann ist denn das mal wieder? Es hat jetzt schon ein paar Jahre nicht stattgefunden, Corona-bedingt und andere Einschränkungen, die es gab, aber wir werden das irgendwann wieder machen. Mhm. Und dann kann man uns auch nochmal live sehen. So ein bisschen, so partiziell.
Aber jetzt, ne, wir waren vor 2 Wochen waren wir Pizzamümpeln. Oder letzte Woche, ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir eigentlich tatsächlich überlegt, jetzt sind tatsächlich die Kinder alle so groß, dass man sich auch nicht mehr so intensiv um die kümmern muss und die Jobs sind auch so halbwegs gefestigt, man muss auch gar nicht mehr bis abends um 8 noch in der Firma sitzen und was tun, dass wir vielleicht doch nochmal eine Gitarre in die Hand nehmen.
Und bis abends um 8 im Proberaum sitzen.
Genau, und ein bisschen mucken. Und jetzt hat der TomTom in seinem Haus in Schloss Holte oben ein Musikzimmer eingerichtet. Und wir haben einen Termin, wir werden im Dezember dahin. Und wir wollen alle dahin und nochmal mucken und dann vielleicht nehmen wir nochmal was auf.
Was Sie noch nicht wissen, Sie müssen bis dahin mithelfen, dass das auch ein richtiges Zimmer wird. Das ist auch so ein bisschen Rohbau, aber das ist eine andere Sache.
Das kriegen wir hin.
Ja, wirkt ganz interessant tatsächlich. Also ich habe tatsächlich seit vielen, vielen Monaten nicht mehr längere Zeit eine Gitarre in der Hand gehabt tatsächlich. Steht zwar bei mir zu Hause rum und ab und zu klimpert man mal drauf rum, aber ich glaube, das wird wieder sehr viel Bock machen.
Das ist wie
Fahrradfahren. Am Anfang werden die Finger schmerzen, aber da können wir drüber weg. Wer gejammert wird, nicht freuen sich nur die anderen, das ist nicht so gut.
Genau.
Ja, ich habe nämlich auch vorher meine Kollegen und andere Studenten gefragt, was ich noch so fragen soll. Und die eine Frage war nämlich, wann kommt das nächste Album? Das klingt ja dann tatsächlich, als ob da vielleicht auch noch was kommt demnächst.
Möglicherweise,
ja.
Texte müssen wir mal gucken. Halte ich mich immer raus, bin nur der Trommelschlumpf. Ich durfte früher auch nicht mitmachen bei den Texten.
Das also, stimmt, die waren gar nicht so gut. Wenn ich
Seit ich jetzt in der Uni in der Isolier bin, als Schlagzeuger spiele, ist auch der Donnerstag an der Uni der Flachwitz-Donnerstag. Insofern, das sagt vielleicht etwas aus. Aber ich halte mich jetzt zurück. Mein Sohn hat mir gesagt, ich soll bloß keine Witze machen und drüber selber lachen. Also ganz stumm.
Ja, und es gibt ja auch ein paar Songs, von denen ihr, glaube ich, von denen es einfach keine Aufnahmen gibt.
Genau, genau.
Vielleicht nehmt ihr ja sowas auch nochmal auf.
Das ist tatsächlich, also mein Plan ist das, also die anderen werden das bestätigen können, jedes Mal beim Pizzaessen sage ich, wann machen wir eigentlich mal wieder eine Aufnahme? Wir müssen mal wieder sagen, ja, nein, wir wollen nicht, wir haben keine Zeit.
Ja, ja,
Termin ist jetzt können sie sich nicht mehr rausreden. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendein Aufnahmegerät besorgen und dann stellen wir das einfach mit in den Raum, erzählen das keinem.
Aber wir gucken mal, was raus wird tatsächlich. Also bei mir war der Auslöser tatsächlich, waren in letzter Zeit viel auf Live-Konzerten von so alten Weggefährten, also auch so unser Alter, die auch früher in der Band gespielt haben, jetzt wieder angefangen haben oder länger anfangen. Und muss ganz ehrlich sagen, wenn man das so sieht, wenn die Leute auf der Bühne stehen und wieder Mucke machen, dann juckt's doch sehr in den Fingern. Und wie Eule schon sagt, die Zeit ist jetzt, so langsam hat man wieder etwas mehr Zeit, weil so einige Dinge halt fertig sind im Leben, sagen wir es mal so. Und also ich würde mich auch freuen, wenn das mal wieder klappt. Wir probieren es mal aus, mal sehen. Vielleicht haben wir uns auch gar nicht mehr lieb und verhauen uns, das weiß
ich. Nein.
Es ist unwahrscheinlich. Es ist wahrscheinlicher, dass nach diesem Podcast keiner mehr uns hören will.
Das kann auch sein, ja.
Ach nein, das glaube ich nicht. Ja, dann vielleicht noch als Frage, wo kann man eure Songs hören?
Im Internet, hätte ich fast gesagt.
Ich hätte jetzt gesagt, auf jeden Fall geht mal zu eurem Opa und schaut ins CD-Regal. Ja, genau. Ja, bei Papa im CD-Regal wahrscheinlich. Also tatsächlich, meine Kinder haben das Zeug auf dem MP3-Player oder auf dem Handy irgendwo drauf. Die kennen auch tatsächlich teilweise nur unsere Texte und dann hören die irgendwann das Original und denken, das klingt ja genauso. Ja.
Ja gut, weil es halt tatsächlich schon eine ganze Weile her ist, ist das natürlich mit den neuen Medien, das haben wir nie forciert, ne? Dass das da irgendwie, es gibt ein paar, also die Oder an den E-Techniker gibt es in 2, 3 Versionen auf YouTube. Aber da muss man halbwegs wissen, wonach man suchen muss. Das ist jetzt.
Ich meine, ich glaube, also vom ersten Album haben wir so ein paar Lieder auch zum Download, glaube ich, auf die Homepage draufgepackt. Und ich glaube, da gehört auch die Ode an den E-Techniker gehört auch mit dazu. Genau. Und deswegen ist auch genau, also du kannst diesen Dateinamen, den ich damals da so draufgesetzt habe, war doch nichts mit ID3 Tags und sowas, dass man da eben was Vernünftiges sehen kann, sondern die Datei heißt halt so, wie das Lied heißt und fertig. Da steckt nichts mehr an Metainformationen drin. Und diesen Dateinamen, so kannst du auch heute noch googeln, den wirst du auch überall finden.
Ja,
das ist so die. Deswegen, das Ding ist, wahrscheinlich hat es sich genau deswegen so gut verbreitet, weil einfach diese Datei so halt direkt erreichbar ist.
Funktioniert. Also im Internet findet man tatsächlich einige Songs auch, also wo dann YouTube-Dinge rausgebaut worden sind oder weiß nicht, so Plattform Soundcloud habe ich gesehen, sind wir irgendwie drinnen gelistet. Dann gibt's auch irgendwie
Soundcloud?
Soundcloud habe ich gesehen, ja. Also wenn man danach sucht, sieht man auf jeden Fall, dass wir auf vielen Listen stehen, auch mit komplett dem ganzen Albuminhalt, ne? Also ich weiß nicht, ob die alle als MP3 irgendwo da runterladbar sind, das weiß ich nicht.
Meinst du, ich sollte doch mal wieder die Homepage aktualisieren und das Zeug mal alles da drauf packen?
Hatte ich so gesagt, wäre vielleicht nicht schlecht.
Ich habe ja früher die CDs tatsächlich, also nachdem das im Informatikpool immer lief, habe ich das dann später bei uns damals im IMT noch gemacht. Da hatten wir so eine so ein CD-Brennroboter, da konntest du unten einfach eine Spindel mit 100 weißen CD-Rohlingen reintun und dann hat er die alle einzeln gebrannt und anschließend bedruckt, schön vierfarbig, dass das eben ordentlich aussah und leider gibt's diesen Brennautomaten nicht mehr, deswegen kann ich das da nicht mehr nutzen, deswegen es kam immer so alle 1, 2 Jahre kam immer noch eine Mail von irgendeinem, der sagt, habt ihr noch eine CD davon, kann ich die kaufen? Und dann habe ich die letzten Exemplare, die ich noch so hatte, dann eben verschickt damit und deswegen, wir haben keine mehr jetzt.
Gibt's auch kaum
mehr, ne? Aber deswegen, das heißt, wir können keine mehr verkaufen, ich werde auch keine mehr brennen, weil das geht einfach nicht mehr.
Und ja, auch kaum noch Abschnitte, wenn man jetzt ehrlich ist, kein Autoradio hat mehr, auch,
eben, deswegen,
DVD-Player, gar nichts mehr.
Entweder packen wir sie als MP3s auf die Homepage oder... Ja. Wenn ich es in den Kopf kriege, dann besorgen wir uns noch irgendeinen komischen Account, womit man das Zeug nach Spotify oder sonst wo hochladen kann. Und dann ist es im Internet. Zu Corona-Zeiten haben wir doch auch ein Lied aufgenommen.
Oh, ach, hey, das ist das auf
haben
YouTube.
Wir das haben wir auf YouTube hochgeladen und eingestellt. Und ich meine, wo ich dann damit dabei war, habe ich dann auch vom Weihnachtskonzert entweder 2-3 Lieder oder sowas, die besten irgendwie dann da hochgeladen. Die müssten da auch sein. Also okay. Es gibt einen Interferenz und Calzone-Kanal auf YouTube.
Ja, wir haben ja immer noch so eine kleine Rubrik, wo wir so ein paar persönliche Fragen stellen. Und ja, als erste Frage hätte ich an euch, was ist denn eigentlich euer Lieblingssong?
Ich habe den Calzone-Text.
Irgendwann, genau. Das ist das Originallied von Lena und von Calzone heißt es halt Wann, wie, wo. Und das ist von den Calzones mein Lieblingslied.
Irgendwie fing irgendwann doch irgendwo mein Heimweg an und der war verdammt lang. Leber wird zu Wurst gemacht, denk nicht lange nach, wir fahren mit Fahrrad ohne Licht besoffen durch die Nacht. Gib mir die Hand, wir versaufen den Verstand. Wann, wie, wo, wann, wie, wo, wann.
Mir gefällt das Zahnarztlied extrem gut, aber das kennt noch keiner, weil es da ja noch keine Aufnahme
genau,
von
das
gibt.
Da
investiere ich ja seit 7 Jahren drauf.
Dass wir das aufnehmen. Kommt ja jetzt.
Neben dem Bohrer Nummer 5 oder so. Ne?
10. Ja, genau. 10. Bohrer 10. Nummer 10. Da haben wir uns so viel Mühe mitgegeben mit den ganzen Endreimen.
Aber du musst jetzt sagen, wer das Lieblingslied ist.
Ja. Was ist denn schon wieder ich wähle Stahlbeton im Darm.
Das
Original ist von Him und Right Here in My Arms.
Genau, ja.
Ich hab Stahlbeton getan.
Das ist ziemlich cool, ja. Ich weiß es nicht. Der Mensa-Song war auch ziemlich gut. Ne? Das ist Britney Spears' Hit Me Baby One More Time. Besagtes Lied, haben wir gerade eben schon uns drüber unterhalten, ne? Der Mensa. Ich hab's wieder gewagt und so.
Ja,
das
genau.
Das beschreibt noch eben die alte damalige Mensa-Situation.
Oh ja. Mit den Rondells.
Mit den Rondells, auch wieder. Die Älteren erinnern sich. Das mag man heute so gar nicht mehr so erzählen.
Nee.
Es war alles nicht so schön.
Haut auf,
aber das ist
Zentimeter-Ding.
Ich haue heute, ich muss eine Bresche schlagen für die Mensa. Wie heißt das? Chivapchichi is killing me no more, um es mit Britney Spears zu sagen. Essen ist also viel, viel besser geworden.
Ja, auf jeden Fall.
Alles gut.
Habt ihr denn eine Lieblingszahl? Oder vielleicht auch mehrere?
Als Calzone muss man sagen Pi.
Natürlich.
Und 2.
Pi und 2.
Also und
Pi
14,
ist ja nie alleine. Man fragt sich ja nicht, warum überhaupt Pi überhaupt irgendwie jemals groß wurde. Es ist immer 2 Pi. Es ist nicht Pi, es ist immer 2 Pi. Ne?
Ja. Und natürlich 14,9.
14,9, natürlich. 14,9. Hintergrund ist auch klar. 14,9 war damals die durchschnittliche Studiendauer in der...
Ja.
Was war das? Das war eine
Uni-Ranking
aus dem Stern. Das Uni-Ranking aus dem Stern, ganz genau. Da gab es ein Uni-Ranking von E-Technik an oder von verschiedenen Studiengängen an verschiedenen Universitäten in Deutschland. Und da war, glaube ich, Paderborn auf dem letzten Platz mit 14,9 Semester im Durchschnitt, die man für sein Elektrotechnik-Studium braucht.
Ja.
Was schon ganz schön viel ist.
Ja.
Und ja, als nächste Frage, habt ihr ein Lieblings- oder vielleicht ein Hassbauteil?
Ein Lieblingsbauteil. Du spielst wahrscheinlich auf den Elko an, ne?
Ja.
Also einen Elektrolytkondensator, die ja gerne mal kaputt gehen. Das heißt, wenn man ein Gerät hat, was nicht mehr so richtig gut funktioniert und man macht das auf und sieht dann diese kleinen Cola-Döschen so in Miniaturformat, wo sich oben der Kopf schon so ein bisschen beult, dann sind die kurz davor zu platzen. Dann ist es eine gute Idee, die Dinger auszulöten und wieder neue reinzubauen und dann wird so ein Ding auch meistens wieder funktionieren. Die sind einfach gemein, ja.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Jawohl.
Und habt ihr eine Lieblingsfarbe?
Ja, blau. Nein, gelb.
Gelb.
Gelb, natürlich gelb. Denn Strom ist gelb.
Genau.
Stromgeld. Genau, oder ohne Werbung für irgendeinen Energieversorger machen zu wollen. Ne?
Genau.
Ja, und eine Frage habe ich noch. Sag mal, wo kommt ihr denn weg?
Aus dem Hochstift, so ein Pech.
Vielen Dank, dass ihr heute da wart und euch die Zeit genommen habt, über eure Band zu berichten. Wir haben jetzt ja ganz viel über eure Musik gesprochen. Ich hoffe, euch zu Hause hat es auch bisher schon viel Spaß gemacht, dabei zuzuhören. Aber zum Schluss wollen wir natürlich auch noch was von euch hören. Und ich hatte eingangs schon gesagt, euer wahrscheinlich berühmtester Song ist die Ode an die E-Techniker. Das ist ein Cover auf den Song Dicke von Marius Müller-Westernhagen. Und das Ganze werdet ihr jetzt einmal hier live performen. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge.
Ich freue mich, dass ich E-Techniker bin, denn E-Techniker sein ist fein. Ich rechne alle Lösungsansätze aus und setze alles richtig ein. E-Techniker können komplex rechnen und auch Laplace transformieren. Sie können jede Sprungantwort bestimmen und sie können Linux installieren. E-Techniker haben Durchfallquoten von 70 und auch mehr Prozent. So kommt es, dass in unserem blöden Laden jeder jeden kennt. Und darum, ich freue mich, dass ich E-Techniker bin und alles immer besser weiß. Denn immer wenn jemand was anderes macht, sage ich, was machst denn du da für einen Scheiß? E-Techniker können Gradienten ausrechnen und Volumen integrieren. Sie können alles richtig zusammenlösen und auch richtig programmieren. E-Techniker machen tolle Partys, zum Beispiel 2-in-1, wo Interferenzung kein Zone spielt und alle fallen mehr davon. Ich freue mich, dass ich E-Techniker bin und alles immer besser weiß. Denn immer wenn jemand was anderes macht, sage ich, was machst denn du da für ein Scheiß? Und wenn sie dort einmal eine Primimaus treffen, kriegen sie sofort einen roten Kopf. E-Techniker sind die Allergeilsten, ihnen fällt rein gar nicht schwer. Und wenn sie einmal Rückenschmerzen haben, dann nur von zu viel Geschlechtsverkehr und Strophe. E-Techniker wollen viel Geschenke dieses Jahr vom Weihnachtsmann. Und wenn sie doch nicht wieder alles kriegen, fangen sie zu weinen an. Und ich freue mich, dass ich E-Techniker bin, denn E-Techniker sein ist toll. Denn immer wenn es was zu trinken gibt, dann sind alle Mann Granaten voll. Und darum
Technik, 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 Techn